Sie hören die Matinee in SWR Kultur. Hintergründe sind unser Thema heute. Und im Film gibt es neben Bildern, Schnitt und Dialogen die Erzählebene der Geräusche. Die spielt eine wesentliche Rolle, wird allerdings oft gar nicht so bewusst wahrgenommen. Geräuschemacher und Geräuschemacherinnen, Profis sagen auch Foley Artists, agieren oft eher im Hintergrund, auch wenn das, was sie machen, ganz wesentlich zum guten Ton der jeweiligen Produktion beiträgt. Simone Nowicki ist solch eine Foley Artistin und ich freue mich sehr, mit ihr jetzt über ihren klangvollen Beruf zu sprechen. Guten Morgen, Frau Nowicki.
Guten Morgen.
Lassen Sie uns doch erstmal kurz die Berufsbezeichnung klären. Warum Foley Artist? Was steckt hinter diesem Begriff?
Da steckt schon eigentlich die Nähe zum Filmhandwerk schon drin. Also Foley Artist ist benannt nach Jack Foley. Und der Mythos sagt, dass Jack Foley 1927, wir denken an den Übergang zwischen Stummfilm und Tonfilm, Jack Foley in die Hände geklatscht hat bei Showboat und dann ist Foley Artistry sozusagen entstanden. Geräusche gibt es natürlich schon viel früher. Und früher hat man eben gesagt Geräuschemacher oder GeräuschemacherInnen, aber auch Steppers, weil Foley eben sehr viele Schritte beinhaltet.
Ja, es geht auch um eben das Nachsynchronisieren, dass man nicht die Geräusche nimmt, die da so real entstehen, sondern dass man die nachträglich eben draufsetzt, ne?
Und ich synchronisiere Körper eigentlich mit ein bisschen Charakter nach, weil ich mich meistens dann in die Figuren oder die Gegenstände auch teilweise einfühle. Also wie macht das gerade? Läuft jemand wütend? Ist da eine Prügelei? Ist jemand traurig? Oder ist auch das Alter, das Gewicht ist ausschlaggebend? Das ist eigentlich so eine Mischung aus Schauspielen und Synchronisation zusammen.
Wie unterscheidet sich denn Ihre Arbeit beim Film zum Beispiel von der im Hörspielstudio? Da spielt ja alles auf der akustischen Ebene. Ist das ein Unterschied?
Ja, also ich glaube, das passt ja auch zum Thema Hintergründe, dass es immer so eine Bild- und Tonhierarchie gibt. Sobald das Bild auftaucht, wir den Fokus natürlich auf das Bild haben. Mhm. Wenn ich dieses filmische Bild einfach sehe, dann versuche ich auf den Punkt, also man nennt das Spotting bei uns, ein Geräusch auf die Bewegung draufzulegen. Da spiele ich auf das Bild drauf. Wenn ich Hörspiele mache, bin ich da total frei. Und dann ist das ganz cool, weil ich mir dann überlegen muss, wo stehen die Personen, was machen die Personen und wie kann ich Szenen noch weiter beleben mit meinem Körper. Und das ist so eine andere Anbietungslage. Auf der anderen Seite, was natürlich cool ist, ist im Horrorbereich, dass es ja immer darum geht, dass ein Monster existiert. Und ich spiele die ganze Zeit damit, dass wir das nicht sehen können. Das ist im Hörspiel genauso gleich wie im Film. Was ist da und was ist vielleicht abwesend? Und eigentlich ist es die ganze Zeit mein Körper, der irgendwie lustige Geräusche nebenher macht.
Jetzt mal eine ketzerische Frage trotzdem. Es gibt ja auch Geräusche aus der Konserve. Warum nimmt man die nicht?
Geräusche aus der Konserve, das gehört schon immer zum Sounddesign dazu. Also seitdem man eben auch Musik, Stimme und eben auch Körper und Geräusche aufnehmen kann. Feldforschung sozusagen. Aber das Wichtigste im Bereich von Foley ist eben das Nachspielen oder das Draufspielen auf den Körper. Wenn wir uns überlegen, wir haben jetzt jemanden, der läuft und die Leute vergessen immer, wie laut Filmkameras beispielsweise sind, dann muss ich das Stück für Stück auf den Körper vertonen. Und ich sage eben sehr viel Körper, aber das bedeutet eben auch Objekte, Tiere. Wenn wir an den Sci-Fi-Film denken, dann ist das total frei und dann muss auf diese Ebene etwas draufgezimmert werden, in ganz vielen Schichten. Mhm. Und das kann eben nicht nur Schritte über Gras nach links, nach rechts oder eine Tür geht auf, sondern da muss nachgedacht werden.
Mhm. Ja. Jetzt sind wir ja nicht im Sci-Fi, Science-Fiction, sondern im Hi-Fi, im Radio. Das ist ja eigentlich das Paradies für Geräuschemacherinnen. Können Sie uns mal ein Beispiel für Ihre Kunst geben?
Also, was ich natürlich gerne mag, ist alles, was so gemüselastig ist. Und heute, weil ich gedacht habe, okay, was ist da? Und man muss auch immer darüber nachdenken, was gerade frisch klingt. Dann finde ich, dass die ganze Zeit diese Tier- und Gore-Geräusche, wo man nicht weiß, was es jetzt gerade ist, aber wir erkennen es irgendwo, dass es eklig klingt, dass es matschig klingt. Und ich habe jetzt hier eigentlich so eine ganz klassische Frühlingszwiebel, weil die am frischesten im Supermarkt aussah. Und ich bewege die jetzt einfach mal. Und wenn wir jetzt erstmal zuhören, dann hat es was Knautschiges, dann hat es vielleicht irgendwie auch was natürlich von der Pflanze. Aber ich kann auch gleichzeitig das einfach brechen.
Ah, da geht's über Zweige und sowas.
Genau, also das benutze ich beispielsweise super gerne für Tierdokumentationen oder wenn Dinosaurier vielleicht was frisst. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite es ein bisschen blutiger haben möchte, dadurch, dass ich gerade im Studio bin, möchte ich das natürlich ohne Flüssigkeit machen. Okay. Aber da gibt es den ganz klassischen, gerade riecht es auch ganz schön nach Frühlingszwiebel, aber da gibt es die ganz klassische Paprika, wenn man so überlegt, okay, ein Ventil oder wir brauchen eine Haut, die mit dem Messer durch das Fleisch stößt. Und das ist meistens eine Paprika, weil das natürlich auch so eine knackige Haut hat. Achtung.
Oh.
finde ich, klingt schon ein bisschen geil.
Ja. Also,
und lecker ist es dann auch meistens.
Klingt jetzt aber, wenn man sich vorstellt, da dringt was in ein Fleisch ein und ein lebendiges, nicht mehr so lecker.
Und das ist eigentlich das Schöne, weil man natürlich sofort drauf reagiert. Damit ist man vielleicht auch so ein bisschen sozialisiert worden vom Hörspiel. Jetzt wird's eklig und dann gruselt man sich. Und eigentlich ist alles nur so rote Snack-Paprika.
Gut. Ist das Geräusche machen eigentlich ein Ausbildungsberuf oder wie sind Sie dazu gekommen?
Also Geräusche machen ist kein Ausbildungsberuf. Also man kommt meistens vom Sounddesign oder eben auch aus verschiedenen Ebenen. Also ich kenne eine Kollegin, die eigentlich eine Jazzerin ist. Mhm. Es ist so ein bisschen, dass man sehr viel ausprobiert und auch mal nebenher mitläuft, also von anderen GeräuschemacherInnen. Oder man spielt sich Stück für Stück rein. Also das war bei mir beispielsweise so, dass ich vor 11 Jahren angefangen habe. Und dann hangelt man sich von unbezahlten Studenten-Kurzfilmen weiter, bis man irgendwann bezahlt wird dafür.
Sie machen das ja nicht nur im verborgenen Kämmerlein, also im Film- und Hörspielstudio, sondern auch live auf der Bühne, zum Beispiel bei den ARD-Hörspieltagen oder in der Elbphilharmonie habe ich gesehen, da haben Sie vor 2 Jahren gemeinsam mit dem Orchester ein Live-Computerspiel synchronisiert. Wie bereiten Sie sich auf sowas vor? Hat man da so einen Riesentisch mit allem möglichen Zeug?
Also je nachdem, wie groß die Bühne ist. Ich bekomme ein Skript, bekomme eine Geschichte und da fehlen meistens die Geräusche. Manchmal werden mir dann schon Vorschläge reingeschrieben, wo sich die Autorin darüber Gedanken gemacht hat. Okay, hier könnte vielleicht was Gruseliges passieren. Und dann lese ich mich rein und überlege mir, was ich anbieten kann oder auch worauf ich Lust habe. Also bei der Elbphilharmonie war ich komplett frei. Da gab es dann dieses Videospiel, was synchron und sehr spontan auf das Bild eben gespielt werden musste, mit auch so einem 40-köpfigen Orchester. Das war auch wild. Aber auf der anderen Seite, es besteht die Arbeit darauf, die Bewegungsabläufe so flüssig wie möglich zu proben.
Ja.
Aber da bin ich immer noch von der Stimme von Hörspielsprecher oder Sprecherin oder eben auch von einem Gamer, bei der Elbphilharmonie war das so, abhängig. Also das ist immer sehr spontan. Ich höre auch sehr stark in die Stimme rein, ob jetzt gerade vielleicht ein Atmer kommt, wo ich sagen kann, okay, jetzt holt er aus, um vielleicht eine Nase zu brechen oder jetzt fällt jemand hin. Da höre ich sehr genau hin, was mir angeboten wird.
Ja, das ist ein Beruf für offene Ohren auch. Und Sie müssen dann viel improvisieren. Also Sie haben so Grundsetting und Ihr Material da und müssen dann aber spontan entscheiden, was zum Einsatz kommt.
Also mittlerweile mache ich das einfach so. Dadurch, dass sowieso nichts festgeschrieben ist, überlege ich mir, was ich anbieten kann und wie ich den Stil schön finde gerade.
Ja.
Und dann spielt man sich auch so ein bisschen frei. Also was könnte man Neues machen, damit es eben nicht aus der Konserve klingt. Und das ist dann eigentlich eine gute Handschrift da dran. Und dann macht es auch super viel Spaß, sich das Ganze zu ordnen, zu suchen und dann zu versuchen, so schnell wie möglich alles gleichzeitig zu spielen.
Genau, das ist ja dann auch noch. Und bei solchen Bühnenshows, da rücken Sie ja dann auch plötzlich vom Hintergrund in den Vordergrund. Wie ist das für Sie?
Also als ich das erste Mal angefragt wurde für sowas, habe ich gesagt, nein, nie im Leben, weil als erstes total ungewohnt oder auch für die Bühnen total ungewohnt, dass jetzt jemand mit einem Haufen Sperrmüll jetzt da so rechts auf der Bühne sitzt und alles so auch ein bisschen vollkrümelt, also wenn man sich an die Paprika oder an die Frühlingszwiebel erinnert. Aber das ist so Stück für Stück, muss man da einfach reinkommen und die Leute schauen wirklich auf einen. Also man ist quasi die Hälfte eines Splitscreens und die Leute gucken nach links auf die SchauspielerInnen und dann wieder nach rechts, was ich anbiete und irgendwann übersetzt sich das. Dann ist das cooles Kopfkino. Aber am Anfang ist das natürlich super gruselig, aus der Postproduktion auf einmal in den Vordergrund zu gehen und eigentlich auch vom Gefühl her, wenn man so körperlich arbeitet, nicht das Gefühl zu haben, man macht jetzt sehr lustige Bewegungen oder Gesichter, die jetzt vielleicht gar nicht auch schön sind oder passen oder vielleicht auch witzig sind.
Haben Sie ein Lieblingsgeräusch?
Lieblingsgeräusche gibt es eigentlich immer viele.
Wechseln wahrscheinlich.
Die wechseln. Ne? Und gerade ist es bei mir so, ich habe mir so eine Soundbox oder Noisebox, nennt man das, selbst gebaut. Und das sieht so aus wie so eine Geige, bisschen umgebaut und hat eben auch verschiedene Features wie eine Geige, nämlich beispielsweise auch 2 Saiten, die klingen so.
Huhu, gleich kommt das Gespenst.
Genau, das mag ich total gerne, aber die hat eben auch noch andere schöne Feature, wie so eine Kalimba habe ich mir da dran gebaut. Oder eben auch so eine Kinderorgel so ein bisschen dran für so ein Wiegenlied. Ja.
Ah, so ein Drehorgel.
Oder und, so ein, genau, und gerade bin ich so auf diesen Trip, dass ich mir gerne alles einfach zusammenbaue für verschiedene Spielsituationen und mir die Geräusche selbst kreiere. Am Ende ist da noch so ein bisschen so ein Waterphone dran. Moment.
Das ist ja Sphärisch. Was ist das? Waterphone?
Genau, das ist ein klassisches Foley-Instrument, was man vielleicht auch aus Horrorbereichen kennt. Immer wenn man das hört, dann ist eigentlich Gefahr im Vollzug. Und es sieht so aus wie so eine umgedrehte Qualle eigentlich aus Eisen. Und das spiele ich eigentlich auch mit einem Bogen. Und dann klingt es halt schön gruselig. Und dann haben sofort Kinder eine Reaktion drauf. Oder eben auch Erwachsene. Und
ja,
dann
auch Erwachsene. Genau, ja. Ja, man hört sie allenthalben. Man kann sie auch sehen bei dem, was sie tun. Das ist toll. Und ich würde mal sagen, eine Frau der tausend Klänge. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch, Frau Nowicki.
Danke für die Einladung.
Simone Nowicki ist Geräuschemacherin und hat uns von ihrer Leidenschaft und ihrer Arbeit erzählt und wie das alles klingt, auch vorgeführt. Vielen Dank für das Gespräch. Sie hören die Matinee in SWR Kultur, heimliche Hauptrolle, der Hintergrund, heißt die Sendung heute.